Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese Woche gibt es leider keine neue Folge von Soundcheck Politik. Allerdings bin ich zu Gast bei meinen beiden lieben Kollegen Doro Kliche-Behnke und Florian Wahl, die einen eigenen Podcast, nämlich einen Podcast Landespolitik Baden-Württemberg haben. Hört rein, ganz spannend. Wir haben uns diese Woche über verschiedene Themen unterhalten. Ich glaube, das wird ganz interessant.
Landespolitik Baden-Württemberg. Darum geht es diese Woche. Mit Dorothea Kliche-Behnke und Florian Wahl.
Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast in jeder Plenarwoche, unserem kleinen Podcast, was in dieser Woche im Landtag wichtig ist. Und da kann man gleich am Anfang sagen, die Woche ist pickepacke voll. Wir haben zwei randvolle Plenartage, über die wir auch mit Sicherheit noch sprechen werden. Und am Wochenende, wenn wir am Donnerstagabend aus dem Plenum rausgehen, geht's weiter mit einem Landesparteitag in Ulm, den wir haben, um das Wahlprogramm zu diskutieren, zu debattieren und am Schluss auch zu beschließen. Und deswegen haben wir uns was überlegt. Wir haben heute einen ganz, ganz besonderen Gast, über den wir sehr glücklich sind, die Doro und ich, und zwar unseren Fraktionsvorsitzenden, unseren Landesvorsitzenden und unseren Spitzenkandidaten Andreas Stoch. Er hat sich die Zeit genommen, diese Woche mit uns zu besprechen. Herzlich willkommen, Andi. Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich. Hallo Flo, hallo Doro.
Hi.
Und wir steigen, glaube ich, gleich ein, was die Woche wichtig ist. Und da müssen wir, glaube ich, einen kleinen Rückgriff auf die letzte Woche machen.
Ja, unbedingt. Lieber Andreas, du hast ja nicht nur den Programmparteitag vor der Brust, sondern hast letzte Woche deinen Zukunftsplan für Baden-Württemberg verabschiedet. Sehr, sehr spannend. Also die Partei ist das eine. Wir beschließen, womit wir in den Wahlkampf ziehen. Aber du hast ja auch ganz eigene Vorstellungen für dich entwickelt. Und das geht hervor aus einer Zukunftstour. Und ich finde es sehr spannend, was du da hinter dir hast. Und vielleicht kannst du uns einfach mal ein bisschen erzählen. Was hast du im letzten Jahr oder sind es vielleicht schon mehr als ein Jahr gemacht? Und mit welchem Blick bist du da durch Baden-Württemberg gereist? Und was ist vielleicht ein paar Kernelemente deines Zukunftsplans?
Also erstmal herzlichen Dank für die Einladung, freut mich sehr. Ja, in der Tat, wir brauchen, glaube ich, und die Landtagswahl am 8. März rückt ja immer näher, wir brauchen, glaube ich, alle eine Idee, wie dieses Land, wie Baden-Württemberg in den nächsten Jahren und Jahrzehnten so erfolgreich sein kann, wie wir es ja in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch uns ein bisschen angewöhnt haben. Und mir ging, das ist immer so ein bisschen die Erzählung, wie ich mir selber das auch erklärt habe, mir ging vor gut anderthalb Jahren dieses ständige, alles geht den Bach runter, Geschwätz, ging mir so auf den Keks. Und wir wissen alle, die Rahmenbedingungen außenrum sind nicht leichter geworden. Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, das, was Amerika mit den Zöllen veranstaltet, das hat natürlich unmittelbaren Einfluss auf unsere Wirtschaft, auf Politik, Gesellschaft insgesamt, aber vor allem auf unsere Wirtschaft.
Und auf Stimmungen
und im Land. Und auf Stimmung im Land. Ja, und ich glaube, wir alle spüren ja, wenn die Leute immer nur denken, es wird immer schlechter, dann profitieren die, die ganz billige Thesen verbreiten und die den Leuten irgendwie vormachen, alles könnte so sein wie früher und dann wird alles wieder gut. Das ist kompletter Blödsinn, aber das ist eben populistisch. Ich wollte eine Erzählung dem entgegensetzen, nämlich dass dieses Land, dass Baden-Württemberg immer noch ein unglaublich starkes Land ist, dass die Potenziale hat, auch in Zukunft erfolgreich zu sein. Und ich habe gesagt, wir waren vor 150, 200 Jahren als Baden-Württemberg ein ganz armes Agrarland. Wir hatten keine Bodenschätze wie Kohle oder Öl, sondern wir haben mit Fleiß, mit Kreativität und Erfindungsreichtum Baden-Württemberg zu einer der reichsten Regionen der Welt gemacht. Das waren unsere Vorfahren und das sind auch jetzt die Generationen, die gerade hart arbeitet. Das kann doch jetzt nicht alles irgendwie weg sein von einem Tag auf den anderen. Und ich habe mir dann über 100 Orte angeguckt, kleine Startups, große Traditionsunternehmen, Bildungseinrichtungen. Ich habe mir Orte angeguckt, an denen ich eine Idee bekommen habe, wie Baden-Württemberg in Zukunft funktionieren könnte. Und was ich da gesehen habe, das hat mich unglaublich motiviert, wenn ihr so wollt, war es für mich auch ein bisschen Therapie, weil wenn man immer nur schlechte Laune vermittelt kriegt, dann verliert man ja irgendwann selbst den Glauben. Und die Leute, die ich da getroffen habe, die haben mir so einen Glauben wieder an dieses Land gegeben, dass ich gesagt habe, das ist etwas, was ich zusammenfassen möchte und mal so ein bisschen als Zukunftsplan auch den Leuten vorstellen möchte. Und das haben wir letzte Woche getan. Und ich glaube, dass Baden-Württemberg immer noch eines der tollsten Länder der Welt ist. Ich glaube, 99,9% der Weltbevölkerung würde gerne in so einem Land wie Baden-Württemberg leben. Nur wir selbst haben manchmal so ein bisschen, glaube ich, die Idee oder den Glauben daran verloren, dass es gut ist, dass es gut werden kann und gut bleiben kann. Und deswegen war es mir wichtig, da auch so eine psychologische Botschaft zu senden.
Und wo bist du alles hingegangen? Also 100 Orte. Das heißt, hast du die ganz bewusst ausgesucht? Sind die auf dich zugekommen? Oder bist du einfach überall hin, was nicht nied- und nagelfest war?
Ich habe meinen Mitarbeitern gesagt, schaut mal, wo Unternehmen sind, wo Organisationen sind, Bildungseinrichtungen, an denen ich irgendwie was für meine Zukunftstour, für meinen Zukunftsplan mitnehmen kann. Und wir haben dann angefangen, mal zu gucken, wer hat Innovationspreise gekriegt, welche Startups sind da gerade unterwegs im Bereich künstlicher Intelligenz oder auch in ganz, ganz anderen Bereichen. Und das hat sich dann sozusagen wie so eine Eigendynamik entwickelt. Ich habe dann angefangen, diese Zukunftstour zu machen, habe dann auf Social Media auch gesagt, wo ich überall war. Dann kamen Einladungen, komm doch mal zu uns. Cool. Das heißt, das hat sich so ein bisschen von allein dann entwickelt. Und das hat mir wahnsinnig Mut gemacht, weil diese Leute, die ich da getroffen habe, die haben Unglaubliches auf dem Kasten und die machen Baden-Württemberg zu diesem besonderen Land. Und ich glaube tatsächlich, dass diese Zukunftstour jetzt nicht abgeschlossen sein muss, sondern wir müssen eigentlich dauerhaft als Politik neugierig sein, müssen raus aus dem gläsernen Turm, sondern müssen raus und schauen, was da draußen passiert. Weil für mich war ja wichtig, nicht nur zu gucken, was machen die. Ich wollte von denen überall auch wissen, was braucht ihr an Rahmenbedingungen, an politischen Ausgangsbedingungen, was braucht ihr möglicherweise auch an Unterstützung, damit ihr erfolgreich sein könnt. Und so war das eigentlich immer ein tolles Gespräch und ich habe da wahnsinnig viel mitgenommen, auch was die politischen Notwendigkeiten angeht.
Mhm. Und du hast ja jetzt daraus praktisch auch ein Programm gemacht. Also wir als Fraktion wussten ja, dass du auf Tour bist. Du warst auch da bei uns in den Wahlkreisen, oftmals ehrlich gesagt neben dem Unternehmen. Haben wir gleich mit Andi auch noch Sport gemacht, weil wir auch noch Sportvereine mitbesucht haben, was ja auch eine ganz, ganz wichtige Sportmischreihe von dir gewesen ist. Und jetzt sind wir doch krass baff erstaunt. Jetzt liegt ein richtiges Programm vor, ein Zukunftsplan, den du ausgearbeitet hast. Und vielleicht willst du uns davon erzählen.
Mache ich gerne. Nur kleine Vorbemerkung, weil sonst gibt es Leute, die sagen, wozu brauchst du eigentlich einen Zukunftsplan, wenn es ein Programm gibt? Oder ist es womöglich undemokratisch? Also es war von Anfang an nie eine Konkurrenz zu einem regulären, von der Partei entwickelten Wahlprogramm. Und wir haben ja als SPD-Landesverband auch einen sehr intensiven Prozess hinter uns, haben den ja auch partizipativ gemacht mit Mitgliederbeteiligung und haben jetzt am Samstag in Ulm, glaube ich, auch über ein sehr, sehr gutes Wahlprogramm zu entscheiden. Der Zukunftsplan war nichts, was in Konkurrenz zu diesem Wahlprogramm steht, sondern war eigentlich eher eine Ideensammlung. Und eine Ideensammlung, die ist jetzt zunächst mal nicht eine politische Wertung, ob ich das jetzt richtig oder falsch finde. Es ist klar, dass ich bestimmte Dinge, die ich gehört habe, dort vor Ort auch diskutiert habe und dass ich die Dinge in den Zukunftsplan reingeschrieben habe, die für mich auch plausibel sind. Das heißt, man kann unterstellen bei mir als Sozialdemokraten, dass es eine gewisse Nähe zwischen diesem Zukunftsplan und auch dem Wahlprogramm gibt. Aber das ist eben ein ganz unterschiedlicher Prozess. Das wollte ich einfach mal deutlich machen. Das steht nicht in Konkurrenz zueinander und es widerspricht sich natürlich auch nicht. Was habe ich für Bereiche? Wir haben natürlich die Frage, wie kann ich neue Ideen besser fördern? Also die Frage der finanziellen Ausstattung von Unternehmen, gerade bei Startups ist das ein Riesenthema. Die kriegen zwar über Landesprogramme ganz am Anfang etwas Unterstützung, aber in dem Moment, wo diese Startups eigentlich dann in die Entscheidungsphase gehen, wachsen sie eigentlich in eine Produktivphase, da fehlt ihnen oft auf dem privaten Kapitalmarkt dann die Unterstützung und da müssen wir in Baden-Württemberg, glaube ich, schon die Frage stellen, was ist es uns wert, als Startup-Standort auch erfolgreich sein zu können und diese Unternehmen dann auch in den Erfolg zu führen. Auch das Thema Bürokratie, ich kann es ja fast schon nicht mehr hören, aber jeder von denen hat gesagt, ja klar, wir brauchen Regeln und Bürokratie, aber das, was uns teilweise an Wust entgegentritt, an Dokumentationspflichten, das ist eben ein Problem, weil das kostet uns so viel Kraft und Zeit und wenn du dann auch noch in so einer Startphase Geld und Zeit investieren musst, um blöde Formulare auszufüllen, dann wird's halt doof. Wir müssten das eigentlich umdrehen und müssten sagen, die Bürokratie, die mir von staatlicher Seite entgegentritt, die müsste eigentlich eher unterstützend und beratend sein, als dass die mir sozusagen immer wieder neue Anforderungen in den Weg wirft. Und auch das Thema Digitalisierung habe ich dann immer wieder gehört. Also wenn ich als junges Unternehmen bestimmte Daten, in Anführungszeichen, dem Staat gebe, warum muss ich das an 5 unterschiedlichen Stellen 5-mal machen? Also das sogenannte Once-Only-Prinzip. Also gar nichts Kompliziertes. Das ist keine Raketenwissenschaft. Aber wenn du es halt zum 10. oder gar 20. Mal das Gleiche hörst auf meiner Tour, dann denkst du dir schon, hey Alter, das können wir so nicht lassen. Da müssen wir jetzt was ändern. Also wie gesagt, das sind so Dinge, die wieder kamen und als Muster auch immer wieder kamen. Die haben übrigens immer auch unterschiedliche Unternehmen, auch Traditionsunternehmen haben das als Ballast betrachtet. Und ich glaube, da ist es für uns Sozialdemokraten auch wichtig zu sagen, es geht hier nicht um das Senken von Standards oder gar von Arbeitnehmerrechten, sondern es geht schlicht und einfach darum, dass wir schneller werden und dass wir die Rolle des Staates eher als unterstützend wahrnehmen und nicht als behindernd.
Wir haben ja das Problem, vor allem in dem AI-Bereich und im Startup-Bereich grundsätzlich, dass natürlich das ein Tempo an den Tag legt und auch ehrlich gesagt erforderlich ist für unsere Wirtschaft, die halt nicht ganz so konkurrent ist mit dem Tempo, was durch staatliche Behörden, durch Antragstellungen läuft, so wie du es gerade schilderst, vor allem auch was das Thema Venture Capital anbelangt. Wir haben teilweise ganz gute Programme und da sagen uns dann aber Unternehmen, tut mir leid, mit denen Abläufen der Programme, das funktioniert nicht. Da gehe ich woanders hin, dann nutze ich eher dann nur privates Kapital. Ist aber nicht klug, also weil wir natürlich schon das mehr heben sollten. Auch da müssen wir, also unsere Anträge, unsere Programme müssen sich da verändern.
Absolut. Und wie gesagt, gerade wenn es um die Frage auch geht, welches Wissen haben wir an unseren Hochschulen? Wir haben in Baden-Württemberg immer noch eine exzellente Wissenschaftslandschaft. Nicht nur die Universitäten, die Hochschulen für angewandte Wissenschaften, alle haben unglaublich viel Wissen. Da wird unheimlich viel Wissen generiert. Wir stellen aber fest, dass noch nicht überall die Frage, wie kann dieses Wissen auch wirtschaftlich verwertbar, nutzbar gemacht werden, dass das nicht immer die notwendige Priorität genießt. Jetzt kann man sagen, hier, das ist der akademische Elfenbeinturm oder wie man das auch immer nennen will. Wir haben ja auch Hochschuleinrichtungen wie das KIT zum Beispiel, wo ganz viel passiert, auch im Transfer in die Wirtschaft. Und ich glaube, auch da, andere Hochschulen bemühen sich ja auch, diese Dinge zu machen.
Wir haben auch Start-up-Center an den Universitäten und an den Hochschulen mittlerweile ziemlich flächendeckend.
Genau, es gibt da so erste Schritte in der Infrastruktur. Die muss man stärker unterstützen. Aber ich glaube, dieses Thema, wie motiviere ich Leute auch? Ihr Wissen, das sie an der Hochschule sozusagen erworben haben, ihre Ideen, die sie dort kreiert und generiert haben. Wie schaffe ich das dann nutzbar zu machen? Da muss ich natürlich auch ein Stück weit Mut machen. Also das berühmte Thema Entrepreneurship, also Unternehmergeist, Unternehmertum muss da weitergegeben werden. Aber ich glaube trotzdem, da haben wir auch einen ganz entscheidenden Vorsprung. Wir müssen ja immer fragen, in einer immer komplexer werdenden Welt, wo andere Volkswirtschaften ja auch den technologischen Vorsprung, den wir mal hatten, ein Stück weit kompensiert haben. Wo sind die Stellen, wo wir wieder technologischen Vorsprung generieren können? Und das sehe ich gerade an unseren Hochschulen noch eine riesige Chance. Und übrigens auch das Bildungsthema insgesamt. Glaube ich, müssen wir in Baden-Württemberg noch mal intensiver in den Blick nehmen. Schulische Bildung ist klar, wir kennen um die Defizite, wir wissen, dass frühkindliche Bildung schon ein ganz wichtiger Schritt ist. Aber beim Thema Weiterbildung habe ich auch ganz viel Notwendigkeiten entdeckt. Der Fachkräftemangel war in vielen Bereichen auch ein immerwährendes Thema. Und wenn wir den Fachkräftemangel anschauen, wir leisten uns in Baden-Württemberg immer noch eine verhältnismäßig niedrige Frauenerwerbsquote. Das hat schlicht mit Betreuungsstrukturen zu tun. Das kann und muss das Land ändern. Wir haben das Thema Wohnen als einen relevanten Faktor. Wenn ich keine bezahlbaren Wohnungen finde, kriege ich keine Fachkräfte her. Als Unternehmen, für viele Unternehmen ein Problem. Und das Thema Weiterbildung. Wie schaffe ich es, meine Mitarbeiter, die ich entweder schon habe oder die ich holen möchte, auf den Stand zu bringen, dass sie bei mir möglichst mit ihren Fähigkeiten auch gut standhalten können und ich sie für mein Unternehmen gut einsetzen kann? Das ist ein Thema, das in Baden-Württemberg, glaube ich, noch viel zu unterbelichtet ist. Wir brauchen eine Weiterbildungsstruktur in Baden-Württemberg, die sowohl für Zuwanderer, aber auch für Menschen, die heute schon im Arbeitsprozess sind, die Anschlussmöglichkeit bietet. Ich glaube, Weiterbildung muss eines der Hauptthemen in der nächsten Legislatur einer Landesregierung sein.
Und deswegen, glaube ich, ist auch dieser wirklich dieser Zukunftsplan so wichtig, weil er auch in eine gewisse Breite geht. Und du hast ihn am letzten Mittwoch vorgestellt und du hast dich ja entschieden, den nicht irgendwie im Landtag vorzustellen und auch nicht in den Fraktionsräumlichkeiten und auch nicht in den Räumlichkeiten der Landes-SPD, sondern du bist in ein Start-up-likes Umfeld gegangen und vielleicht willst du einfach kurz sagen, wie war die Resonanz darauf? Wie ist die Resonanz auf deinen Plan gewesen? Ich war selber auf der Veranstaltung, ich fand sie total toll, ich fand sie vielfältig, sie hatte Kultur zu bieten, es war wirklich jemand von der Uni, der einen Vortrag gehalten hat, eine Professorin, dann eine gute Talkrunde. Ja, wie ist dein Resümee?
Also es ist natürlich immer so eine Frage, wie kann man sowas wie diesen Zukunftsplan, der ja so ein bisschen out of the box denken ist, wie kann man den angemessen präsentieren? Ich hätte das jetzt irgendwie komisch gefunden, den in einer Landespressekonferenz vorzustellen oder in einem in Anführungszeichen üblichen Parteisetting. Wir sind da ein bisschen rausgegangen aus dem üblichen Modus, weil ich wollte ja ganz bewusst auch mit Leuten ins Gespräch kommen, die mir nicht nur spiegeln, was ich sowieso für richtig halte, sonst würde ich ja immer nur in meiner Parteiblase sozusagen bleiben. Und die gibt's, da müssen wir uns gar nichts vormachen. Und das Ziel war, dass bei der Veröffentlichung des Zukunftsplans vor allem auch die Leute angesprochen werden, mit denen ich gesprochen habe vor Ort. Also wir haben ganz gezielt auch die Menschen eingeladen, die mir auf dem Weg dann auch Ideen mitgegeben haben. Und wenn ich dann zum Beispiel die Frau Musati da war, die Leiterin der Agentur für Arbeit hier in Baden-Württemberg, mit der ich intensivst über die Notwendigkeiten unseres Arbeitsmarkts, vor allem auch Weiterbildung gesprochen habe. Wenn ich sehe, dass der Chef der baden-württembergischen IHK, der Herr Röll, da war, dann muss ich sagen, das hat geklappt. Da waren ganz viele sogenannte Stakeholder aus der Gesellschaft da, die, glaube ich, auch erkannt haben, dass da eine SPD ist und da ist ein Spitzenkandidat Andreas Stoch, der bereit ist, auch mal über den Tellerrand hinauszudenken, der out of the box denkt, der vielleicht mal neuen Gedanken auch aufgreift. Und ich glaube, das ist auch das, was die Menschen erkennen müssen, wenn sie auf uns als SPD blicken. Dass wir nicht die sind, die mit den alten Lösungen neue Probleme lösen wollen, sondern dass wir auch bereit sind, mit den Menschen ins Gespräch zu gehen, auch wenn wir da eigene Positionen durchaus auch mal kritisch hinterfragen müssen, aber dass wir dann gemeinsam mit den Leuten Lösungen suchen. Und die Rückmeldungen auf diesen letzten Mittwoch, die Vorstellung des Zukunftsplans, waren von allen Leuten, die da waren. Und wie gesagt, das war nicht das klassische Parteipublikum, durchweg äußerst positiv.
Apropos klassisches Parteipublikum, da kommen wir gleich zu der nächsten Veranstaltung, die uns allen bevorsteht und das ist am Wochenende. Wir haben großen Landesparteitag in Ulm. Da werden ganz viele Leute aus der Blase, aus der Partei da sein. Sie werden diskutieren. Wir verabschieden das Wahlprogramm. Was erwartest du?
Also jedem ist klar, das sind jetzt keine 4 Monate mehr bis zur Landtagswahl. Und die SPD ist, wenn ich die Geschichte des Landes Baden-Württemberg anschaue, immer eine Partei gewesen, die in der Zeit, in der sie in Regierungsverantwortung war, es geschafft hat, auch große politische Projekte anzupacken und auch große Herausforderungen anzupacken. Und ich glaube, wir sind wieder in so einer Zeit. Wir sind in sozialdemokratischen Zeiten. Ich kann auch die Umfragen lesen. Ich glaube, dass uns immer noch auch aus dem Bund dieser Ballast der gescheiterten Ampelregierung anhaftet. Und auch die aktuelle Bundesregierung hat ja nicht den riesengroßen Zuspruch. Aber ich glaube, für Baden-Württemberg braucht es nach 10 Jahren Grün-Schwarz einen gewissen Neustart, einen Restart. Es braucht jetzt wieder Kräfte in der Regierung, die nicht nur verwalten und glauben, dass der Wohlstand, der in der Vergangenheit in diesem Land war, automatisch immer so weitergeht, sondern dass man bereit ist, sich auf neue Gegebenheiten einzustellen, dass man vor allem auch bereit ist, die Ärmel hochzukrempeln und vor allem um jeden Arbeitsplatz zu kämpfen. Mir geht es darum, dass die Menschen, die heute beim Bosch arbeiten oder bei anderen Firmen, bei kleinen mittelständischen Unternehmen, das Gefühl haben, dass da in der Politik Leute sind, die sich Sorgen um die Menschen machen, die sich darum Sorgen machen, dass die Menschen bezahlbaren Wohnraum finden, dass die Menschen sich Sorgen machen, ob ihre Kinder eine gute Bildung haben. Deswegen fordern wir ja auch eine gebührenfreie Kita, weil wir sagen, Familien werden im Moment derart belastet. Und wir brauchen jetzt am Samstag, glaube ich, auch für die Partei einen Kick, dass wir sagen, wir sind die Partei, die die Lösungen für dieses Land hat. Wir wollen gemeinsam ein starkes Baden-Württemberg kreieren, nicht durch Schlechtreden dieses Landes, aber auch nicht durch einfach nur Ausruhen auf den Lorbeeren. Wir sind bereit, die Ärmel hochzukrempeln und wir wollen dieses Land in eine gute Zukunft führen.
Absolut. Und da wird, glaube ich, dann echt heftig gerungen werden. Und das Schöne an Parteitagen ist, sie sind ja neben, dass sie viel Arbeit sind, dass sie sehr lang gehen, dass sie Wochenende fressen, sind sie natürlich auch immer so ein bisschen Familienfeste oder Familientreffen.
Übrigens kommt Lars Klingbeil, will ich einmal ganz kurz erwähnen. Darauf freue ich mich auch. Aber ich freue mich tatsächlich auf dieses Programm. Ich finde, Andi, Flo, das Der Entwurf lässt sich schon sehen. Ich bin sehr gespannt auf die Diskussion mit unserer Partei.
Genau, aber davor haben wir noch 2 Tage Plenum. Da stehen einige wichtige Themen auf der Tagesordnung. Es geht los mit einer aktuellen Debatte zum 9. November. Ich glaube, ein wichtiges Thema, gerade wie wir auch unsere Demokratie verteidigen, von der CDU beantragt. Dann haben wir noch ein Thema, das wollten wir unbedingt heute noch besprechen. Und ich glaube, das muss man auch für die zwei Plenartage, die vor uns stehen, auch ansprechen. Das Thema Corona-Rückzahlungen. Ich glaube, du wirst auch dazu sprechen, Andi. Was hat es denn damit auf sich? Vielleicht können wir das kurz noch abreißen.
Ja, das ist eigentlich relativ simpel. Wir haben während Corona vielen Unternehmen geholfen. Das hat der Landtag über alle Grenzen der demokratischen Fraktionen hinweg so entschieden. Und wir haben vielen, gerade kleinen Unternehmern, Solo-Selbstständigen, haben wir finanzielle Unterstützung gegeben. Die Landesregierung hat danach teilweise Corona-Hilfen zurückgefordert, weil sie gesagt hat, die Firmen oder die Personen waren nicht hilfsbedürftig genug. Und dagegen gab es jetzt Klagen vom Verwaltungsgericht und zuletzt vom Verwaltungsgerichtshof in Mannheim. Und die Kläger haben gewonnen. Das heißt, das Land hat jedenfalls bei einer stattlichen Zahl von Fällen fast 60.000 Fälle sind da betroffen, genau, haben zu Unrecht Geld zurückgefordert. Das heißt, die Menschen haben im Glauben darauf, dass der Staat rechtmäßig handelt, das Geld zurückgezahlt, obwohl sie es hätten nicht zurückzahlen müssen.
Und das deswegen waren zum Beispiel Gewerbetreibende,
Friseure, Kosmetiker, so. Genau, ganz viele Menschen, die einfach dann irgendwann auch keine Lust oder auch kein Geld hatten, mit dem Staat in einen Rechtsstreit zu gehen, haben das Geld zurückgezahlt, obwohl sie es, so sagt der Verwaltungsgerichtshof heute, nicht hätten zurückzahlen müssen. Und deswegen sagen wir als SPD, es ist ein absolutes Gebot der Gerechtigkeit, dass die Menschen rechtmäßig behandelt werden. Das heißt, die, von denen zu Unrecht das Geld zurückgefordert wurde, die müssen das Geld wieder zurückkriegen. Das werden wir im Landtag von Baden-Württemberg zur Sprache bringen, werden es deutlich von der Landesregierung fordern. Die Landeswirtschaftsministerin Frau Hofmeister-Kraut und die Regierung insgesamt haben sich CDU bisher immer aus der Verantwortung gestohlen. Aus meiner Sicht geht man so nicht mit Menschen um, die hart für dieses Land arbeiten. Und deswegen haben wir da am Mittwoch eine Debatte zu diesem Thema und werden die Landesregierung ultimativ auffordern, da wieder für rechtmäßige Zustände zu sorgen.
Und da geht es halt nicht nur um Pappenstiel, das muss man sagen, es sind 430 Millionen Euro. Also das ist, was in der Zeit ausgezahlt worden ist, bis zu diesem 7. April, was zurückgezahlt werden wird. 430 Millionen Euro, die momentan der baden-württembergischen Wirtschaft fehlen.
Und das Land besteht doch jetzt auch noch auf Zinsen.
Ja, und hat die auch nicht ausgesetzt und die machen da ewig rum. Wir hatten eine Riesendebatte auch im Ausschuss dazu. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir das Thema wirklich nochmal auf die Tagesordnung heben, weil das geht nur mit Druck. Die werden nur auf Druck reagieren. Und sonst haben wir noch ganz viele Gesetze auf der Tagesordnung bei die zwei Tage und merkt, die Legislatur kommt zu Ende. Da werden wir jetzt nicht im Detail drauf eingehen, aber über eins werden wir in einem späteren Podcast nochmal sprechen, weil wir das Thema haben wir noch nicht angesprochen, das ist das Thema Palantir. Auch das ist auf der Tagesordnung. Ich glaube, das müssen wir eventuell in einer eigenen Folge nochmal behandeln. Aber
du musst doch ran, Flo, natürlich.
TPQG. TPQG, wer wissen will, worum es geht, hört sich die letzte Folge an. Da werden wir auch gleich alle in die Fraktionen gehen, weil wir zeichnen vor der Fraktion auf, weil da haben wir Gäste zu dem Thema. Da habe ich ja meinen emotionalen Ausbruch schon in der letzten Folge gehabt, und zwar zu Recht, weil das geht überhaupt nicht. Auch im Gesundheitswesen haben wir einige Themen auf der Tagesordnung. Aber lieber Andi, wenn du schon heute mal unser Gast bist, wir enden unseren Podcast immer mit einem Spiel, das bis immer schwieriger wird, weil umso mehr Folgen wir haben zwischen Doro und mir. Was musst du in Baden-Württemberg unbedingt gesehen haben? Und deswegen haben wir uns heute gedacht, die Frage richten wir an dich. Was muss man unbedingt in Baden-Württemberg gesehen haben?
Also dann sage ich, als ganz großer Sportfan natürlich, und ich weiß, Doro war auch schon mal da, gerade nach so einer verheerenden Niederlage in Leverkusen muss man mal im Stadion des 1. FC Heidenheim gewesen zu sein, um zu sehen, wie es ist, stimmt, wenn David gegen Goliath kämpft.
Und da muss man sagen, der Andi hat auch schon für gesorgt, dass es niemanden in der Landtagsfraktion gibt, der da noch nie gewesen ist. Wir haben da sogar mal eine Klausur gemacht. Also absolut. Danke, Andi, dass du da warst. Und wir wünschen euch alle eine schöne Woche. Ciao, ciao.
Herzlichen Dank.
Ciao.